freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Und heute hatte ich es wirklich gut. Meine liebe Frau Dietkart ist mitgekommen. Das ist sehr schön. Hab euch liebe Grüße mitgebracht. Oder wir haben die euch mitgebracht von Plauen. Ihr seid noch mehr im Urlaubsmodus als wir. Ihr habt ja noch ein bisschen Ferien. Bei uns war Schulanfang gestern. Bei uns geht morgen der Ernst des Lebens wieder los. Genießt die Zeit, die ihr noch habt. Und einige sind ja bestimmt auch im Urlaub bei euch noch. Das ist gut. Wenn ich das letzte Lied so bewusst mitgesungen habe, dann ist das ein richtig gutes Lied. Und ich freue mich über solche Lieder, weil die mir zeigen, welchen Wert auch unser Gott hat. Wir haben einen Gott, der über allem steht, der mächtig ist, der heilig ist, der groß ist, der durch nichts zu toppen geht, der wirklich allumfassend da ist. Ich habe irgendwann vor letzter Zeit mir mal die Mühe gemacht, habe mal aufgeschrieben, welche Eigenschaften mir für Gott einfallen. Da ist eine Riesenliste rausgekommen, welche Eigenschaften mein Gott hat, welche Eigenschaften das wirklich umfasst. Ey, wir haben es riesengut, dass wir so einen Gott haben und dass das nicht ein Gott ist, der, wer weiß wie fern ist, sondern der uns nahe ist, der ja in uns sein will. Ich schwenke mal auf die Predigt heute. Wenn wir diesen großen Gott haben, mit welcher Stimmung sitzen wir hier? Also ich bin heute nicht mit dieser Stimmung vom letzten Lied hierher gekommen. Ich bin fröhlich hierher gefahren. Es war gut, die Ampeln waren fast alle grün und kein Verkehr. Wir sind gut hierher gefahren, ein bisschen durch Tschechien durch, noch die kleine Ecke hier, weil wir Zeit hatten. Aber es war nicht diese begeisterte Lobpreisstimmung, sondern es war eine normale Sonntagmorgenstimmung vielleicht. Vielleicht hast du auch eine andere Stimmung von der Woche her, dass du sagst, ich mache mir eigentlich mehr Sorgen. Wir haben ja das Sorgen mittlerweile gelernt, auch noch mehr als sonst. Durch Corona ging es los, ganz ist ja Corona auch noch nicht aus unserem Blickfeld verschwunden. Ich habe heute früh schon wieder gedacht, ist in Bayern anders, weil manche von euch eine Maske tragen. Alles gut, wir Sachsen sind da manchmal ein bisschen lockerer gewesen. Aber wir machen uns auch Sorgen, wenn wir die ganze weltpolitische Lage anschauen, wenn wir überlegen, dass wir es im Moment ja noch schön warm von außen haben, aber wie wird es, wenn wir heizen müssen und irgendwo was? Wie ist deine Situation? Wie denkst du darüber nach, wenn du deine Gesamtstimmung spiegelst? Bist du zuversichtlich, fröhlich oder eher nachdenklich, ängstlich? Noch einen Schritt weiter. Würde Gott deine Stimmung genauso bewerten, wie du deine Stimmung selber bewertest? Wenn ich mir sage, ich mache mir Sorgen um irgendeine Sache oder ich mache mir Gedanken über irgendeine Sache, dann kann das sein, dass das für Gott überhaupt kein Ding ist. Natürlich ist es für Gott ganz anders. Er hat einen Überblick, er kennt nicht nur die Vergangenheit, die Gegenwart, er kennt auch die Zukunft. Und er weiß, was mich betrifft heute und er weiß auch, was mich morgen betreffen wird. Und auf der einen Seite singen wir fröhlich und zu Recht diese Loblieder. Und da passt dann manchmal nicht dazu, dass wir dann wieder ängstliche kleine Spatz trotzdem da sitzen und sagen, was ist nun? Wie geht es nun weiter? Wir haben einen großen Gott und das wollen wir wirklich auch mit in den Alltag nehmen, dass wir sagen, mit diesem großen Gott können wir auch hier aus dem Gottesdienst wieder rausgehen und wir merken, dass dieser große Gott uns auch die Woche überträgt und dass er uns in der Hand hält. Auch bei den Dingen, die uns vielleicht von außen her wie eine dunkle Wolke vorkommen. Geht hier was? Ich muss anschalten. Aha. In der Einstimmung möchte ich ein paar Verse, verschiedene Bibelverse nennen. Epheser 1, Vers 18 steht, damit ist ja auch unser Herr gemeint, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus schreibt es an die Epheser und sagt denen, es geht, dass Gott Licht in eurem Herzen macht. Dass ihr die Dinge, die ihr so normal wahrnehmt, dass ihr die auf einmal in einem anderen Licht seht. Wenn Gott unsere Herzen erleuchtet, wenn Gott in unserem Herzen Licht macht, dann sehen wir auf einmal die Dinge, die uns vielleicht traurig machen, die uns Angst machen, in einem ganz anderen Licht. Weil er uns zeigt, was sein Reichtum ist, was seine überragende Größe ist, was seine Macht ist. Gottes Perspektive ist anders und Gott will uns dort ein Stück von seiner Perspektive weiterreichen. Und ich denke, es ist auch Aufgabe von Gottesdiensten, dass wir uns das bewusst machen. Gott hat einen anderen Blick. Noch ein Vers, 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr sieht auf das Herz. Gott hat Durchblick. Und auch wenn wir uns manchmal was vorspielen, wir sehen, was vor Augen ist und wir spielen uns das vor, was wir miteinander anschauen können, dann hat Gott den Blick in unser Herz. Gott sieht unser Herz, Gott sieht, wie wir es meinen, Gott sieht auch unsere Untertöne, ob wir bei einem Satz, den wir sagen, sicher sind oder ob wir eigentlich wackeln und nur einen sicheren Satz sagen, in Wirklichkeit aber gar nicht so sicher sind. Gott hat Durchblick bis in unser Inneres, er lässt sich nicht täuschen. Und Gott sucht aber, dass wir uns wirklich ganz an ihn binden. 2. Chroniker 16, 9 steht, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wie oft ist mein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet? Natürlich will ich mein Herz auf Gott richten und ich gebe mir Mühe, dass das geschieht, aber ich merke immer wieder, dass diese Sache nicht ein Schalter ist, den ich klick und klack hin und her schalten kann, sondern da gibt es viele Grauzonen und manchmal ist mein Herz mehr auf Gott gerichtet und manchmal kommt eine dunkle Wolke, dann merke ich, wie sich der Hebel langsam wieder rumlegt und ich dann doch wieder ängstlich bin. Mir ist der Salomo bei diesen Gedanken in den Sinn gekommen. Der Salomo hat mal einen richtigen Joker gezogen, der durfte sich was wünschen von Gott. Und Gott hat gesagt, du kannst dir was wünschen. Da war er gerade König geworden. Und so sagt der Salomo, so gib denn deinem Knecht, also der König Salomo sagt, so gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, denn wer vermag dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Er hatte einen riesen Karrieresprung gemacht, er ist also gerade König geworden, er hatte eine riesen Aufgabe bekommen, er hatte dort das Volk Israel weiterzuführen. Er hatte eine große Spur als Vorbild. Sein Vater, der David, war wirklich ein König von Format. Und dort merkt Salomo, ich bin zwar motiviert und ich bin jung und ich habe Kraft, aber mir fehlt es dort an der Stelle. Und deshalb bittet er Gott, dass er ihm das Wesentliche gibt, nämlich Weisheit und ein hörendes Herz, dass er nicht nur von der Logik, vom denkenden Kopf her entscheidet, sondern von seinem Herz her entscheidet, von dem Herzen, dass er dort merkt, was ihm wichtig ist. Salomo hat es nicht ganz durchgehalten. Am Ende seines Lebens musste Gott sagen, das Herz ist nicht mehr ungeteilt. Da hat er viele Frauen geheiratet und ist dann irgendwo davon abgerutscht. Das ist traurig. Mir ist aber ein großes Vorbild sein Start, den er dort so ganz bewusst auch in der Demut, in der Unterordnung, in der Erwartung zu Gott gemacht hat. Noch ein letzter Vers zum Vorspann. Wir denken ja manchmal, das, was so war, das können wir nicht viel ändern. Wir sind nun mal so und wir kriegen das nicht hin. Bei Gott habe ich aber wirklich das Versprechen auch, dass Gott Veränderung möglich macht. In Hesekiel steht, und ich, damit ist Gott gemeint, werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres legen. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zu Gott sein. Veränderung ist möglich. Wir Menschen kämpfen manchmal um Veränderung. Wenn wir unsere Kinder erziehen, dann wollen wir, dass dort Veränderung ist zum Guten, dass wir irgendwas schieben wollen und irgendeine Eigenschaft, eine Verhaltensweise irgendwo abbiegen und dass das also besser wird. Und manchmal merkt man, zwei Schritte vor, einer zurück. Manchmal auch umgedreht, einer vor, zwei zurück. Bei Gott ist Veränderung möglich. Und Gott schafft es auch mit mir und mit dir. Und schafft dort, wenn ihr den Wunsch habt und wenn ihr bittet und wenn ihr das Bemühen habt, ja, euer Herz auch Gott zu öffnen und Gott in euer Herz reinschauen zu lassen, dass Veränderung möglich ist. Das war mein Vorspann. Jetzt geht es im Eigentlichen los und ich möchte aus Matthäus 22 den Vers 37 bis 39 lesen. Natürlich geht es weiter um das Herz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich hatte diesen Vers irgendwann mal gehört und hatte den wieder gelesen, auch schon oft gelesen. Und immer wenn ich diesen Vers lese oder gelesen habe, bin ich darüber weggegangen und habe gedacht, na, das ist die Zusammenfassung von den 10 Geboten, so wie sie der Herr Jesus macht. Das ist eine schöne logische Sache. Und wenn ich dort ranschaue, dann sehe ich ja, okay, zuerst soll ich Gott lieben, das ist nicht schlimm. Dann soll ich mit meinem Nächsten, ja gut, das macht mir ein bisschen mehr Mühe. Und da muss ich mich mehr drauf konzentrieren. Also Gott lieben, okay, Haken ran. Und mit dem Nächsten, naja, wenn ich also nach links und rechts in der Gemeinde schaue und irgendwo was, das ist eine Herausforderung mehr. Bis ich irgendwann an den Punkt gedacht habe, warum mache ich eigentlich so schnell einen Haken ran, wenn ich sage, du sollst den Herrn lieben. Mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Ist es berechtigt, dass ich dort so schnell einen Haken ran mache? Und manche Predigten haben wir gehört, über, dass ich eben meinen Mitmenschen lieben soll. Und da kämpfen wir ja auch, Woche für Woche immer wieder dran. Ich kämpfe da immer wieder dran. Kämpfe ich so sehr bei Gott? Und ich möchte deshalb den Gedanken einfach noch weiter ausbauen. Wie zeigt sich, wenn ich jemanden liebe? Welche Eigenschaften, welche Merkmale habe ich dann? Ja, da gibt es irgendein Buch mit den 5 Sprachen der Liebe und was es eben gibt. Manche die mögen Geschenke und manche mögen Zweisamkeit mehr und dann liebe Worte und Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Kann man das so auf Gott übertragen oder geht es nicht? Das gilt ja im mitmenschlichen Bereich mehr. Ein Stück denke ich schon. Wenn ich Gott liebe, dann heißt es, dass ich Zeit investiere, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, dass ich mir wirklich Zeit nehme, ja, Sonntag früh zum Gottesdienst zum Beispiel. Und wie ist es dann, wenn Montag wird und wie ist es, wenn Dienstag wird? Wie liebe ich Gott? Liebe ich Gott, indem ich etwas tue, also indem ich eine Leistung vollbringe? Geht es, durch vorbildliches Leben Gott zu lieben? Oder gehört da mehr dazu? Oder wie ist es? Wie fühle ich mich zu Gott hingezogen? Wie äußert sich das bei mir, wenn ich sage, ich liebe Gott? Und wie mache ich das ganz praktisch? Beschäftige ich mich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, in meiner Planung, in meinen Überlegungen mit Gott? Wie setze ich das um? Oder ist es einfach so, dass ich sage, ich tue etwas für Gott, indem ich in der Gemeinde irgendwelche Dienste und Aufgaben übernehme, indem ich in meiner Nachbarschaft gute Kontakte pflege, mit dem Ziel auch, dass ich den Nachbarn meinen Glauben weitergeben kann oder meinen Kollegen oder irgendjemand, der da in der Nähe von mir lebt. Inwieweit ist dort eine gewisse Pflicht dabei oder eine gewisse Regelmäßigkeit oder Gewohnheit? Oder inwieweit ist es auch so, dass ich dort eine überfließende Liebe, eine Begeisterung oder einen Schwung dabei habe, der also nicht nur durch Fakten abzudecken ist. In Matthäus 6, Vers 21 gibt es so einen Satz, da steht, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was dir wichtig ist, an dieser Stelle denkst du drüber nach. Was dein Herz liebt, damit beschäftigt sich deine Fantasie. Und womit sich deine Fantasie beschäftigt, Das hat Auswirkungen auf deinen Willen und auch auf dein Verhalten. Über welche Dinge denkst du nach, wenn du Zeit hast, wenn du nicht nachdenken musst? Auf Arbeit, da habe ich keine Zeit zum Nachdenken über alles Mögliche. Da muss ich eben meinen Job machen. Und da ist es so, dass ich dort drin stecke. Und wenn ich dann aber Feierabend habe, dann muss ich auch einkaufen und muss, oder auch nicht oft, oder ich muss im Garten was machen, oder ich muss irgendwie was. Heute muss meine Frau da, muss ich vorsichtig machen. Die grinst schon. Ich habe Zeiten, da muss ich die Sachen tun, die ich tun muss. Und ich habe Zeiten, da habe ich Zeit. Da habe ich Platz. Da kann ich überlegen. Inwieweit nutze ich solche Zeiten, wo ich Freiraum habe, um über Gott nachzudenken? Ich habe gemerkt, dass meine Beziehung zu Gott manchmal sehr theoretisch ist. Dass es eine Sache ist, die in gewissen Formen Platz gefunden hat und in gewissen Gewohnheiten. Und ich denke, das ist erstmal eine sehr gute Sache, wenn wir Gewohnheiten haben. Wenn ihr die Gewohnheit habt, dass ihr zum Beispiel Sonntagvormittag zum Gottesdienst geht, ist das eine sehr gute Sache. Und wenn ihr die Gewohnheit habt, dass ihr vorm Essen betet, ist das auch eine sehr gute Sache. Und wenn ihr die Gewohnheit habt, dass ihr jeden Tag in der Bibel lest, ist das auch eine sehr gute Sache. Und wenn ihr die Gewohnheit habt, dass ihr betet, oder wenn ihr die Gewohnheit habt, dass ihr zum Hauskreis geht, oder wenn ihr die Gewohnheit habt, dass ihr ja, mit euren Kindern Bibel lest oder mit jemand anders auch. Wenn das eine Gewohnheit ist, ist es eine richtig gute Sache. Es gibt aber auch viele Dinge, die hängen nicht an der Gewohnheit, sondern die laufen spontan. Und da ist die Frage, wie spontan bist du, wenn es darum geht, Gott in deinem Leben irgendwo Platz zu machen? Ich denke, die Liebe zu Gott ist nicht ein Gefühl in erster Linie. Manchmal ist ein Gefühl ein Stück mit dabei. Das kommt durch manche Lieder zum Ausdruck. Wenn ich ein richtig schönes Lied singe, dann habe ich ein gutes Gefühl, dann bin ich fröhlich. Dann erwärmt es auch mein Herz und motiviert mich, Gott zu ehren. Aber es darf nicht nur am Gefühl hängen. Und ich kann nicht nur Gott ehren, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Und ich kann nicht warten, bis ich ein gutes Gefühl habe, damit ich dann Gott ehre. Das geht nicht gut aus. Manchmal merke ich bei mir, dass meine Liebe zu Gott durch die Gewohnheiten getragen wird, die ich über die Woche und am Wochenende habe, und nicht viel weiter. Und dort merke ich, dass es verkümmert irgendwo, dass es nicht Schwung hat. Ich habe dort im letzten halben Jahr ein Stück daran gekämpft und bin manche Schritte vorangegangen und manche Schritte bin ich auch nicht so richtig erfolgreich vorangegangen, weil ich gemerkt habe, ich muss dort noch weiter und ich bin nicht dabei. Es ging so, dass ich gesagt habe, gut, es war in der Fastenzeit schon, ich gesagt habe, ich stehe eher auf, ich nehme mir früh mehr Zeit zum Beten und zum Bibellesen, dass ich einfach mehr Zeit habe früh. Ich bin Morgenmensch, geht bei mir besser als Abend. Und dann war die Fastenzeit vorbei und ich habe gesagt, gut, ich stelle meinen Wecker wieder zurück. Dann habe ich gedacht, warum stelle ich den Wecker eigentlich zurück? Es war so eine gute Zeit, ich war dort fröhlich, ich habe dort Gott erlebt, ich habe dort eine gute Zeit gehabt. Warum stelle ich den Wecker wieder zurück? Und dann habe ich gesagt, gut, ich stelle den Wecker wieder auf eine halbe. Wir haben uns in der Mitte geeinigt, mein Wecker und ich. Und ich habe also dann den Wecker halb gestellt. Und dann habe ich gemerkt, es ist gut, aber es war in der Fastenzeit besser, wo ich die volle Zeit habe. Inzwischen habe ich die Zeit wieder ganz wie in der Fastenzeit gestellt, weil ich merke, es tut mir gut. Es ist eine Gewohnheit, die für mich gut war, wo ich an dieser Stelle gemerkt habe, es ist gut, wenn ich Zeit habe für Gott, wenn ich früh, wenn es erstmal losgeht, auch ja, im Blick auf den Tag, erstmal den Blick ja, zu Gott auch richte. Und dass ich mir auch Zeit nehme, um mal in den Wald zu gehen, einfach mal mich auf eine Bank zu setzen und mal eine Stunde zu beten und mal irgendwo ja, Ruhe zu haben, über das normale Maß hinaus. Dass ich also jede Stunde, jeden Tag mal irgendwo habe. Diese Stunde fällt mir oft schwer abzuknapsen, dass ich sage, na gut, manchmal geht's nicht. Meine Frau fragt dann auch manchmal, na, wann gehst du wieder mal? Wie gut. Und dann gehe ich wieder mal und habe jetzt auch eine neue Gewohnheit schon einige Wochen, wo ich dann sage, dann habe ich es geschafft, dass ich freitags also immer die Zeit habe. Es ist ein Kampf irgendwie, manchmal auch ein Krampf. Aber ich denke, wenn wir Gott lieben wollen und wenn du Gott lieben willst, dann musst du versuchen, dort auch Gott in deinem Leben so Raum einzuräumen, dass das passt und dass die Gemeinschaft mit Gott nicht zu kurz kommt. Ein ganz interessanter Gedanke kam mir, als ich gesehen habe, wie Gott die Erde geschaffen hat und uns Menschen geschaffen hat am sechsten Tag und dann am siebten Tag den Sabbat eingerichtet hat, diesen Ruhetag. Eine alte Geschichte, steht gleich am Anfang der Bibel, werden alle kennen, denke ich mal. Und dort habe ich dann gedacht, es ist interessant, Gott schafft den Menschen am sechsten Tag und dann ist am nächsten Tag sofort erstmal Gemeinschaft angesagt. Also wenn ich einen neuen Mitarbeiter einstelle auf Arbeit oder bei uns einer anfängt, ich stelle ihn ja nicht selber ein, aber den ersten Tag, dann sage ich nicht den nächsten Tag, jetzt machen wir mal Urlaub, jetzt machen wir mal die Beine hoch, jetzt machen wir mal Ruhe, sondern da geht es erstmal richtig los. Ja, da wird erstmal ein Stück gearbeitet und in der Probezeit mit Urlaub müssen wir sowieso vorsichtig machen. Bei Gott war das anders. Gott hat an dieser Stelle gesagt, er schafft die Menschen und hat dann am nächsten Tag erstmal Zeit, mit den Menschen zusammen zu sein. Gott hat nicht gearbeitet, Gott hatte Zeit, Gott hat auch die Menschen nicht arbeiten lassen. Gott hat Zeit gehabt, mit ihnen zu reden, über alle wichtigen Sachen und einfach die Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen. Das zeigt mir, Gott kommt es nicht darauf an, dass ich eine Leistung vollbringe in erster Weise. Gott kommt es nicht darauf an, dass ich schaffe, dass ich mache, dass ich vorweisen kann, was ich alles gemacht habe, sondern Gott kommt es viel mehr darauf an, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe, dass ich eine Beziehung zu ihm habe und dass diese Beziehung ja, fest und stabil und tragfähig wird. Und die anderen Dinge, die dann gemacht werden, die folgen. Natürlich ist es so, dass dann auch Arbeitstage gefolgt sind und dass es irgendwo weiterging. Aber die Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen als Grundlage legt, die hat auch gezeigt, dass für die Menschen wirklich Gott an dieser Stelle die oberste Priorität haben soll. Gott wollte, dass nicht die Menschen sagen, ich mit meiner Leistung stelle mich dorthin und sage, was ich machen kann. Dann bin nämlich ich im Zentrum und ich leiste was und ich schaffe was. Klammer auf, was sagen die Leute, die nichts leisten, die nichts schaffen können, die gerade krank sind, die gerade nicht leistungsfähig sind. Wenn Gott das wichtig wäre, wären die Leute ja benachteiligt. Und das ist in keiner Weise so. Gott möchte, dass wir zuerst diese Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir sagen, die Gemeinschaft mit Gott ist uns der Kern, ist uns die Basis. Und dann ordnen wir die Sachen ein, die wir tun können, die getan werden müssen oder auch die Sachen, die wir eben nicht tun können, die andere tun. Damit wir rauskriegen, wie das geht und damit wir dort die Gemeinschaft mit Gott ja so gestalten können, dass sie für uns selber auch die Ergebnisse bringt, brauchen wir einfach Zeit und brauchen wir Zeit auch mit Gott zu beten, zu reden, mit ihm zu beten oder zu ihm zu beten, uns Zeit zu nehmen dafür. Und dort habe ich gemerkt, dass ich mit meinen Gebeten oft auch ja, mich um mich selber gedreht habe. Nicht ganz persönlich selber. Ich habe für die verschiedenen Wochentage verschiedene Themen, wo ich einfach für verschiedene Leute bete, für die Leute bei mir auf Arbeit und für die Leute in der Gemeinde und für unsere Familie und die Nachbarn. Und die thematisch eben jeweils zusammengefasst sind an einem Tag. Und diese Liste, die nehme ich mir jeweils an dem Tag und bete für diese Leute, weil sie mir einfach wichtig sind. Dann habe ich aber festgestellt, dass mein Gebet oft zu Ende ist. Ich fange also an und bete meine Liste runter und wenn ich dann fertig bin, sage ich Amen und dann ist es gut. Und dann sage ich, es ist ja eigentlich auch unlogisch, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe und ich erzähle ihm die Sachen, die mir von meiner Liste her wichtig sind. Ja, Gott hat die Liste schon lange gelesen. Der weiß, was da drauf ist. Der weiß es auch von voriger Woche wahrscheinlich noch. Er ist nicht so vergesslich wie ich. Und wenn ich dort Gott meine Anliegen sage und dann sage ich Amen und bin fertig, dann ist es ein komisches Gebet. Kennt ihr das auch, dass ihr manchmal Besuch bekommt und dann habt ihr Besuch und der Besuch erzählt und erzählt und ihr antwortet mal kurz und dann geht der Besuch irgendwann wieder und dann haben wir auch schon gedacht, eigentlich wissen die über uns jetzt auch nicht mehr. Die haben erzählt die ganze Zeit, sie haben uns ihr Leben erzählt oder ihre Situation erzählt und die waren begeistert und die werden fröhlich nach Hause fahren, klar. Die haben viel erzählt, aber sie haben keine Frage gestellt und sie haben nicht gefragt, wie es uns geht oder sie haben, sie wollten eigentlich von uns gar nichts wissen. Ist uns manchmal so gegangen, ja, wir grinsen dann und sagen, war trotzdem gut, ja? Die haben es eben gebraucht. Ich weiß nicht, ob sich Gott genauso eins grinst und sagt, hast du das gesehen, hat er gebetet. Die ganze Liste wieder runter, Amen, Schluss, vorbei, ist er wieder gegangen. Was ist denn das für einer? Ist doch komisch. Als ob ich nicht weiß, wer in der Nachbarschaft wohnt. Und seine Kollegen kenne ich doch auch viel besser als er selber. Da kommt der und erzählt mir die Liste, sagt Amen und geht wieder. Manchmal denkt, ja, ich... So ist es oft bei mir, dass ich Gott meine Sachen sage, dass ich anfange, Amen sage, Punkt. Dabei ist Gemeinschaft so, dass beide miteinander reden, dass ich also nicht nur Gott meine Geschichte erzähle und meine Dinge sage, wo ich sage, lieber Gott, du siehst, was mir Spaß macht, was schön ist, was gut ist, da danke ich dir dafür und du siehst auch die Sachen, wo ich noch nicht richtig weiß, wo es weitergeht und ich habe auch noch die 3, 5 Problemchen, vielleicht sind es auch 7 und ich brauche dort eine Lösung. Punkt. Dort merke ich, wie gut es ist, dass ich mir auch wirklich bewusst Zeit nehme und sage, ich möchte hören, was Gott mir sagt. Ich möchte also nicht aufstehen nachher Amen und weiter, sondern ich möchte vielleicht schon Amen sagen, aber ich möchte mir Zeit nehmen und darauf hören, was wird mir Gott antworten. Natürlich wird Gott nicht immer akustisch antworten, aber mir geht es ja heute ums Herz. Gott wird mir in meinem Herzen Dinge zeigen, die auch mit dem zu tun haben, was mich beschäftigt oder was da ist, links und rechts von mir. Wir sind manchmal Frühlingschristen. Ich will erklären, was ich mal Frühlingschristen meine. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Ich habe das einfach mal so genannt jetzt. Wenn im Frühling die Sonne scheint, dann stehen wir draußen. Ich stehe manchmal am Fenster, wenn die Sonne richtig scheint im Frühling, mache ich das Fenster auf, stelle mich hin, denke, oh, wie wunderschön. Die Sonne scheint, die macht mich warm. Oder wenn die Sonne aufgegangen ist, dann freue ich mich und genieße die Sonne und tank die Sonnenstrahlen und dann ist es vorbei, mache ich das Fenster zu, dann geht's Leben los, ja? Oder weiter. Und so ist es manchmal für uns, wenn wir sagen, wir genießen Gottes Nähe im Gottesdienst oder irgendwo. Wir genießen das, dass wir merken, Gott begegnet uns, ich kann das merken. Und dann passiert aber nicht viel mehr. Dann gehen wir wieder normal über zum normalen Alltag. Und aus diesem Genuss von der Wärme, da wächst aber keine Frucht. Da sind wir mal schnell angewärmt und begeistert, aber es kommt keine Reife, keine Frucht, da passiert nichts. Wenn wir im Glauben starten, brauchen wir das, dass wir erstmal die Sonne genießen, dass wir Gottes Nähe genießen, dass wir begeistert sind, dass uns das motiviert. Aber wir müssen dort auch in der Nähe Gottes bleiben, wir müssen dranbleiben, dass wir merken, Gott will uns durch und durch wärmen. Gott will uns so wärmen, dass es weitergeht, dass wir uns entwickeln, dass wir wachsen, dass wir merken, wie er auch uns dort zur Reife kommen lässt und zur Frucht kommen lässt. Es gibt so einen alten Choral vom Gerhard Terstegen, Gott ist gegenwärtig, da heißt es in einer Strophe, du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne still erhalten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Beim Gottesdienst haben wir das manchmal, dass wir dort merken, wie Gott uns anwärmt. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Wärme mitnehmen könnt, auch in den Alltag, dass die auch mit rausgeht. Beim Vater Unser haben wir ja eine Bitte mit dabei, dass wir sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn wir das beten, erwarten wir, dass Gottes Reich wächst, dass Gottes Reich kommt, dass Gottes Reich Gestalt gewinnt. Und ich finde, das ist gut, dass wir dort an dieser Stelle, wenn wir Gott loben, wenn wir Gott Raum geben in unserem Leben, dass wir dort auch sein Reich mitgestalten und bereit sind, dass Gottes Reich gestaltet werden kann. Wenn ich also rede und bete und höre, was Gott mir sagt, dann wird mir Gott manche Dinge sagen. Die Frage ist nur, will ich die hören? Mir geht es oft so, dass ich beim Beten manchmal überrascht bin, dass Gott mir Dinge sagt, die ich nicht erwarte. Wenn ich die Dinge nur bekomme, die ich erwarte, dann ist das keine Überraschung. Aber manchmal stellt Gott die Weichen anders, als ich das erwarte. Und dann merke ich, dass mich das schon sehr herausfordert, dass ich meinen Willen zurückstellen muss und sage, ja, jetzt ist Gottes Willen dran und den muss ich jetzt ja irgendwo tun. Und das ist die Herausforderung. Manchmal ist es auch so, dass ich Schiss habe, wirklich ehrlich zu beten. Weil ich merke, wenn ich ehrlich bete, dann begebe ich mich selber aufs Glatteis. Also zum Beispiel, wenn ich früh Gott bitte, dass ich sage, lieber Gott, du siehst diesen Tag heute, zeig mir einfach, mit wem ich reden kann. Stell mir Leute in den Weg, vielleicht auf der Arbeit oder irgendwo, denen ich ein gutes Wort sagen kann. Oder dem ich heute was schreiben soll. Oder zeig mir, ob ich heute Zeit mit irgendjemand verbringen soll. Zeig mir, wen ich ermutigen soll oder besuchen soll. Zeig mir, was ich mit meiner freien Zeit tun soll. Oder auch, was ich in Ordnung bringen muss, was also schief liegt. Wo ich vielleicht auch einen schweren Gang habe oder einen schweren Anruf oder irgendeine Sache, die einfach nicht passt. Dass ich dort diese Sache wieder ordne. Manchmal habe ich Angst vor solchen Gebeten, weil ich merke, das sind unbequeme Gebete. Und vor allen Dingen, wenn die eintreffen, wenn Gott mir wirklich dort sagt, das ist zu tun, dann heißt es ja, ich erkenne das klar. Und es ist ja so, dass ich das ja dann auch tun müsste. Wenn ich Gott schon drum bitte und wenn Gott mir das zeigt, dann wäre es ja, wenn ich dann sage, nee Gott, ich suche mir das mal schön raus. Das ist das Problem, wenn ich merke, Gott will uns geben, Gott will uns helfen, Gott will aber nicht, dass wir das Ding wie ein Rausschmeißerl nehmen und dann sagen, ja, wenn du mir die 10 Punkte gibst, ich suche mir die 5 bequem raus, ist doch ein gutes Maß. Ich denke, Gott möchte, dass wir das, was er uns zeigt, wirklich tun und dass wir das auch, wenn wir ihn darum bitten, dass wir das ehrlich auch übernehmen, dass wir an der Stelle nicht sagen, ja, wir suchen uns dann trotzdem raus. Vielleicht wird es trotzdem so sein, dass wir für manche Sachen einfach nicht die Kraft haben oder für manche Sachen die Zeit oder wir selber noch nicht reif dazu sind, dass wir dann uns an manchen Gedanken auch erstmal gewöhnen müssen. Mir geht es manchmal so, dass manche Gedanken so spontan, wie sie mir Gott gibt, die sind mir zu schnell. Da brauche ich ein bisschen Zeit, dass ich dort erstmal den Zugang auch dazu finde und den Mut habe, das dann auch wirklich zu tun. Bieg auf die Zielgeraden ein. In 1. Johannes 4, Vers 19 steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst, also ignoriert, steht woanders, seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Ganz oben sind die 2 zusammengefassten Gebote, also Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Und ich denke, die hängen sehr gut und sehr eng zusammen. Und ich denke, dass viele Probleme, die wir untereinander haben mit Menschen, die links und rechts neben uns leben, dass die auch daher rühren, dass unsere Beziehung zu Gott irgendwo hinkt. Wenn wir unsere Beziehung zu Gott stabilisieren und intensivieren, dann wird uns Gott einen anderen Blick auch schenken für unsere Mitmenschen Und Gott macht Veränderungen möglich. Das kann aber natürlich sein, dass sich nicht unser Mitmensch ändert, sondern dass ich mich ändere. Habe ich auch schon manchmal gemerkt, dass ich für eine Sache bete und bete, dass sich ein anderer ändert. Und am Ende habe ich mich geändert, weil ich eingesehen habe, dass ich an der Stelle dran bin und nicht der andere. Und ich denke, wenn wir bemüht sind, wirklich dort Gottes Nähe zu suchen, uns Zeit zu nehmen für Gott, dann wird auch Gott die Dinge, die links und rechts neben uns sind, ordnen. Und das klappt nicht andersrum, dass wir sagen, ja, wir, wie es im 1. Johannes 4 steht, wenn wir miteinander Mühe haben, dann müssten wir auch über unsere Gottesbeziehung nachdenken. Im Psalm 139 steht im Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigen Weg. Das ist ein Gebet, das ist eine Bitte, die ich gerne bete, manchmal auch ein bisschen mit verzagtem Herz, weil ich nicht weiß, wie Gott mir antwortet, aber ich will es ehrlich tun und sage auch Gott, wie meine Stimmung ist, wenn ich dieses Gebet bete, wenn er weiß ja sowieso, wie mir es geht. Und Gott will uns geben, Gott will uns mehr geben, als wir uns vorstellen können. Und er weiß, was wir brauchen und er weiß ja auch unsere Situation und er weiß auch unseren nächsten Schritt. Ich weiß nicht, welchen nächsten Schritt du mitnehmen kannst von dieser Predigt. Vielleicht kannst du deine Gewohnheiten mal überdenken und kannst überlegen, an welcher Stelle kannst du dir eine neue Gewohnheit vielleicht auch platzieren, dass du sagst, ich nehme mir regelmäßig Zeit, ich reduziere die Zeit am Handy oder am Fernseher oder am Roman oder irgendwo was. Ich suche mir bewusst Stille, um zu hören und wahrzunehmen, ja auch was Gott ja mir sagt, wo er mir was zeigen will. Ich habe es gemerkt, dass ich dort wirklich durch Ruhezeiten, die ich mir bewusst auch als Gewohnheit eingerichtet habe, dort einen sehr großen Gewinn habe und merke, wie mich das bereichert und wie mir das im Glauben auch eine stabile Grundlage irgendwo nochmal gemacht hat. Wo ich gemerkt habe, es hat mir wirklich weitergeholfen, dass ich mir das dort ein Stück angewöhnt habe und bin da einen kleinen Schritt weiter und muss schauen, was da weiter wird. Ich denke, es wird auch einen weiteren Schritt geben. Letzter Vers, Philipper 4, Vers 7, ist mein Wunsch, den ich euch so weitergeben will. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Amen.